Und stellte sich irgendwie so langsam heraus, dass irgendwie so eine Art Rekrutierungsveranstaltung sein sollte. Da ging es auch um Waffen und all so ein Kram, ja. Hab zu meinem Freund dann gesagt, was war das hier gerade? Wo waren wir hier gerade? Zu so einer Gruppe von Leuten will ich nicht gehören.
Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen hier bei Plus Eins. Da bringen wir Sie ja jede Woche näher ran ans Leben mit echten Geschichten von echten Menschen. Und wir haben jetzt zu Gast meinen Kollegen Peter Podjaworsek. Und zwar ist er seines Zeichens ja eigentlich genau dran an diesen Geschichten, an Dokus und Reportagen fürs Radio, fürs Fernsehen. Und seit einigen Jahren, lieber Peter, beschäftigst du dich vor allem mit Verschwörungsmythen, mit Menschen, die diesen Mythen auf den Leim gehen, wenn man so will. Und die Geschichte, die du uns heute mitbringst, die gehört im Grunde auch in diese Schublade, wenn man so will, richtig?
Genau, mein Interesse ist eigentlich aus meinem privaten Umfeld entstanden. Ein nahes Familienmitglied von mir, die ist seit, etlichen Jahren, glaubt sie an alle möglichen Verschwörungsgeschichten von Weltverschwörung bis zu Reptiloiden, also außerirdischen, reptilienartigen Wesen, die angeblich die Welt erobern wollen. Wir hatten viele Diskussionen, auch Streits darüber. Ich habe mich dabei immer wieder so gefragt, wie kommt man eigentlich dazu, an solche Geschichten zu glauben, von denen ich finde, dass sie totaler Unsinn sind, dass es keine faktischen Grundlagen dafür gibt, keine Belege. Und ja, wie wird eigentlich jemand so zum Verschwörungsgläubigen und bleiben solche Leute eigentlich immer dabei? Oder gibt es auch Menschen, die jetzt irgendwann mal im Laufe ihres Lebens merken, oh Mensch, ich glaube, ich war echt auf dem Holzweg. Ich war deshalb sofort neugierig, als ich im Spätsommer 2019 auf einem Grillfest Andreas kennengelernt habe.
Ich habe 15 Jahre lang so richtig in der Szene drin gehangen und das ist krass. Das ist einfach krass. Es ist peinlich, wenn ich da auf diesen jungen Andreas zurückgucke, wie der sich verhalten hat. Kann ich heute nur noch mit dem Kopf schütteln. Ist so.
Andreas erzählte mir zu später Stunde am Lagerfeuer, dass er 15 Jahre Verschwörungsgläubiger gewesen ist und vor ein paar Jahren zum Glück den Absprung geschafft hat. Andreas war da rund 40 Jahre alt und auf mich wirkte er wie ein rationaler, vernünftiger, reflektierter Mensch, also überhaupt nicht wie jemand, der an Verschwörungsgeschichten glaubt oder geglaubt hat. Und als ich ihn gefragt habe, ob er bereit wäre, einem Radiostück mitzumachen, hat er erstmal lange überlegt.
Wenn du heute jemandem erzählst, den du vielleicht ein paar Mal erst gesehen hast und man lernt sich gerade so kennen und du kommst dann, willst ein bisschen was von dir erzählen und erzählst dir so, ja, ich war mal 15 Jahre in der Verschwörungstheoretiker-Szene. Da ist jetzt eine 50-50 Chance, dass er sich umdreht und geht oder sagt, oh interessant, erzähl mal. Also es ist nicht so einfach, mit dieser Vergangenheit auf neue Leute zuzugehen. Ja? Weil wir alle wissen, wir kennen alle die Bilder und die Geschichten über Verschwörungsleute aus dem Fernsehen und sonst wo. Das sind unangenehme Menschen, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben willst als normal, rationaler, kritischer Mensch.
Interessant. Aber du hattest ja sofort einen ganz anderen Eindruck offenbar von Andreas, ne? Einen angenehmen, sympathischen.
Ja, also auf mich wirkte er total sympathisch und er hat das eben auch wirklich so sehr reflektiert erzählt. Und als ich ihn dann gefragt habe, ob er vielleicht an so einem Radiostück mitmachen würde, war ich dann am Ende schon froh, dass er dem zugestimmt hat, weil er hat eben lange gezweifelt, er hat es ja erzählt. Und wir haben uns dann bei ihm zu Hause in Potsdam getroffen. Wir sitzen am Küchentisch in seiner Wohnung und fangen ganz von vorne an. Andreas' Kindheit und Jugend verläuft eher unaufgeregt. Er wächst in Duisburg in einer kleinbürgerlichen Arbeiterfamilie auf. Er besucht ein Gymnasium, hat Freunde, Freundinnen, macht Sport, feiert gerne, spielt aber auch leidenschaftlich Computerspiele, hat also durchaus auch etwas Nerdiges. Das Einzige, was auf seine spätere, ich nenne es mal Karriere, als Verschwörungsgläubiger schließen könnte, ist, dass seine Mutter sehr esoterisch ist.
Esoterik war immer ein Teil in unserem Haushalt. Ja, damals auch schon so Tarot und so mit ihren Freundinnen da gelegt. Und dann haben sie für mich auch irgendwelche Tarotkarten gezogen, als ich noch klein war.
Andreas bekommt also gewissermaßen mit in die Wiege gelegt, dass es hinter der sichtbaren Welt, wie wir sie wahrnehmen, eine unsichtbare Welt gibt, in der eben nicht alles rational erklärbar ist und der es geheimnisvolle, nicht erklärbare Dinge gibt. Das ist ja ein Punkt, in dem sich Esoterik und Verschwörungsglaube sehr ähnlich sind.
Teilweise habe ich sogar versucht, irgendwie um Pflanzen herum also Auren und so zu erkennen. Ne? Wenn du eine Stunde lang auf so ein Blatt starrst, dann kriegst du da irgendwelche Farbränder drumherum, aber wahrscheinlich, weil deine Augen gerade irgendwie schlapp machen oder so. Ja. Aber dann bildest du dir natürlich tierisch einen an, oh, ich habe eine Aura erkannt und so. Ne? Nachher nie wieder funktioniert.
Nach dem Abitur geht Andreas zur Bundeswehr, weil ihn ein Leistungskurslehrer, der Soldat war, menschlich sehr beeindruckt hat. Wenn man jetzt Andreas heute trifft, kann man das kaum glauben, weil er eigentlich ein eher lockerer Typ ist, der überhaupt nicht so den Eindruck des Militärischen vermittelt, also gar nicht. Hat aber trotzdem gemacht, weil ihm, glaube ich, so ein bisschen auch so diese, ja, dieses Struktur und eingeordnet sein wollen in eine Struktur, weil ihm das schon so angesprochen hat in dieser Zeit. Ja, der hat den Wehrdienst gemacht und danach trägt er sich dann für ein Studium der Kommunikationswissenschaften in Duisburg ein. Politik und aktuelles Weltgeschehen haben ihn zu dem Zeitpunkt allerdings gar nicht interessiert. Bis 9/11 passierte. Der Angriff auf das World Trade Center und das Pentagon im September 2001. Andreas ist kurz zuvor in eine eigene Wohnung gezogen in Duisburg. Er sitzt in diesem Moment, als es passiert, alleine am Fernseher und ist geradezu erschüttert.
Es war diese Gewalt der Bilder, diese schiere, unfassbare Gewalt mitten in so einer riesengroßen Stadt, wo eine Nation so mitten im Herzen getroffen wird. Es gab kein anderes Thema mehr, alles hat sich nur noch darum gedreht. Du konntest dich dieser Sache ja auch gar nicht entziehen und irgendwie ruhig bleiben. Und schon gar nicht als Anfang 20-Jähriger, wo du, ich sag mal, noch in der Persönlichkeitsfindung bist. Und dann wird dir sowas um die Ohren gehauen. Ne? Und da war ich schockiert, ja.
Andreas klebt 3 Tage fast ununterbrochen vor dem Fernseher und im Internet alleine. Er stößt schnell auf Webseiten, die Zweifel an den offiziellen Theorien äußern, dass Islamisten den Anschlag verübt hätten. Alle möglichen Menschen überbieten sich im Netz mit Spekulationen und vermeintlichen angeblichen Beweisen, was bei den Anschlägen wohl passiert hätte sein können. Ob vielleicht der amerikanische Geheimdienst dahinter steckt, ob geheime Mächte die Anschläge organisiert hätten, um einen Krieg gegen die islamische Welt anzufachen. Andreas jedenfalls ist wie elektrisiert.
Dieser schiere Unglaube darüber, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das machen die, darüber muss ich aber mehr wissen. So, ne? Und dann gab es eben diese kleinen Communities, vor allem im Internet, die mir plausible Antworten geboten haben. Und das fand ich gut. Ich so, wow, da gibt es ja Leute, die setzen sich ja, die suchen ja wirklich nach Lösungen. Und dass das eine Verschwörungstheorie war, das war mir ja gar nicht bewusst, wo ich mich da eingelesen habe. Ich habe einfach nur gedacht, hey, da gibt's Leute, die eine Antwort haben, das gucke ich mir jetzt mal an.
Nun, Andreas gerät mit den ganzen Spekulationen und Geschichten, die sich da auftun, gerät er geradezu in den Bann von Verschwörungserzählungen. Er verbringt jetzt unzählige Stunden im Internet. Tagsüber studiert er weiterhin, die Abende sitzt er am Computer. Und die Welt der Verschwörungen fühlt sich für ihn an wie ein spannender Krimi, nur dass er eben in Real Life stattfindet. Und es bleibt auch nicht bei 9/11.
Wenn du dann auf solchen Seiten bist, dann kriegst du ganz schnell Querverbindungen. Also das erste große Thema, was mir dann da begegnete, waren die Illuminaten, also diese große Weltverschwörung, ein paar Individuen oder so Geheimlogen hinter allem stecken sollen und so. Ne? Und da gibt es tonnenweise von Material im Internet und habe das einfach mir reingesuchtet. Ja. Und das hat es irgendwie alles so spannend gemacht. Ja, oh Mensch, hier so inoffizielle Geschichten, da gibt es was zu lernen, was zu entdecken. Es war einfach pure Neugier.
Andreas stößt auf Chemtrails. Das sind Spekulationen, dass die Kondensstreifen von Flugzeugen mit Chemikalien versetzt seien, angeblich um Menschen zu manipulieren. Er taucht ein in die Prophezeiung der Maya, die den Weltuntergang für das Jahr 2012 angekündigt haben. Ihn interessieren Kornkreise, das sind geheimnisvolle Zeichen in Getreidefeldern, um die sich alle möglichen Mythen und Geschichten ranken. Und all diese Verschwörungsgeschichten sind für Andreas ja so eine Art Hobby, das ungeheuer fesselnd ist. wie Computerspiele, die er ja schon seit Jahren auch spielt. Ansonsten lebt er aber schon auch ein normales Leben weiter.
Dann gibt es natürlich Phasen, dann hatte ich auch Freundinnen und ich hatte Sport und da hat das jetzt weniger eine Rolle gespielt. Ja. Aber so, wenn ich alleine war, ja, das kam vor, dass ich 3, 4, 5 Stunden da irgendwo was gelesen habe und auch über Jahre hinweg.
Mit Andreas' Studium läuft es derweil nicht so gut. Durch seine Beschäftigung mit den Verschwörungsgeschichten findet er, dass es mit der Welt grundsätzlich falsch läuft. Er hat häufiger Weltschmerz, fühlt sich alleine und in seiner Weltsicht von niemandem verstanden. Nach 2 Jahren beschließt er schließlich, das Studium hinzuwerfen und eine Gärtnerlehre anzufangen. Er wollte einfach etwas Handfestes machen, das ihm auch Struktur gibt. Etwas, was vielleicht er auch schon in der Bundeswehrzeit gefunden hatte. Jedenfalls gefällt ihm das viel besser als sein Studium und in diesen Jahren hat er nicht mehr so viel Zeit. Er verbringt zwar immer noch Abende im Internet und taucht in Verschwörungsgeschichten ab, oft ist er abends aber einfach zu müde, um sich intensiver damit zu befassen. Nach dem Ende seiner Gärtnerausbildung, er arbeitet dann tatsächlich auch noch ein Jahr als Gärtner, also so nach rund 4 Jahren, beschließt er nochmal zu studieren, diesmal Landschaftsarchitektur. Jetzt hat Andreas wieder mehr Zeit, sich mit Verschwörungsgeschichten zu befassen. Und jetzt beginnt, wie er das heute nennt, seine sogenannte Hochphase als Verschwörungsgläubiger. Während er bislang in der Vergangenheit immer nur alleine unterwegs war, so im Verschwörermilieu, findet er jetzt eine Chatgruppe, mit der treffen sie sich 1-2 Mal die Woche online, um gemeinsam zu fabulieren, ihre Theorien auszutauschen und zu spekulieren. Und für Andreas ist es eben das erste Mal, dass er wirklich ein Umfeld hat mit ähnlich und Gleichgesinnten und sich mit so Menschen drüber austauscht.
Das waren wildfremde Leute aus der Republik von irgendwo, keine Ahnung. Die haben natürlich alles nur noch mehr bestätigt, was ich eh schon geglaubt habe. Und dann habe ich natürlich so einen richtigen Rückhalt bekommen. Oh ja, ich bin nicht alleine und ah ja, da sind sie alle.
Befeuert von neuem Elan empört sich Andreas jetzt über die Machenschaften der Mächtigen. Er will jetzt etwas dagegen tun und beginnt nach außen aktiv zu werden. Er produziert Flyer, um jetzt auf sogenannte alternative Medien hinzuweisen und verteilt die auf dem Unicampus. Er malt Botschaften auf den Boden der Uni, die die Wahrheit verkünden sollen, die sogenannte. Er geht zu Demos und Veranstaltungen, auf denen er und andere Redner über alle möglichen Dinge reden und aufklären wollen, zum Beispiel über geheime Stromkartelle, die Andreas meint, ausfindig gemacht zu haben.
Die Redner dort, die werden ja auch von den Medien gecancelt und zensiert und so weiter, ne? Und dadurch erweckt das natürlich in einem den Eindruck, dass die Recht haben und die anderen Unrecht. Weil ich war vom Gefühl her eigentlich immer schon so ein bisschen, ich fand Minderheiten interessant. Ja, das ist eigentlich eine linke Position, wenn man sagt, dass man sich für Minderheiten einsetzen möchte. Und in dem Moment war ich diese Leute, die sozusagen da gecancelt werden, als Minderheit angesehen und habe mich sozusagen für die eingesetzt. Weil ich dachte so, das ist ja unfair, was man mit denen macht.
Super spannend. Was ich nie begriffen habe, wie es funktioniert, dass all diese wirklich sehr exotischen Spartentheorien dann doch sich auch wieder so treffen oder dass die skurrilsten Thesen irgendwie sich dann doch irgendwie alle wieder in so einem Sammelbecken zusammenrühren lassen. Man könnte doch denken, die müssten sich umso radikaler behaken, weil die jeder für sich so verbohrt, obskur unterwegs sind. Aber irgendwie scheint es da dann doch so eine Schnittmenge zu geben.
Tatsächlich gibt es das ja schon auch, dass sich Leute in der Szene beharken und sich widersprechen. Da aber auf alle Fälle zu der Zeit ja die meisten Leute individualistisch für sich unterwegs waren. Das waren jetzt ja nicht Vereine, in denen man sich getroffen hat, um jetzt aufzudecken, dass die Erde flach ist, sage ich jetzt mal. Sondern viele waren für sich unterwegs und so dadurch hat vielen so die direkte Fläche gefehlt, um jetzt Differenzen auch wirklich miteinander auszutragen. Und sagen wir mal, diese Idee, dass es irgendwas hinter der Realität, die uns angeblich vorgegaukelt wird, dass es da eine echte Wahrheit dahinter gibt, mit Mächtigen, die uns beherrschen wollen, das eint ja die Leute alle. Und dann werden am Ende Geschichten werden halt zur Not eben gerade gebogen, sodass man auf diesen gemeinsamen Nenner, auf den kommen die meisten Leute dann eben dann doch in der Regel.
Sehr plausibel.
Also Andreas jedenfalls sieht sich als Teil einer ausgegrenzten Gruppe. Einerseits. Andererseits fühlt er sich einer verschworenen Gruppe zugehörig, die brisantes, geheimes Wissen hat. Das ist eben auch etwas, was die Menschen sehr stark verbindet. Die Mehrheit der Menschen sind für ihn dagegen Schlafschafe.
Und dadurch habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt, mit Thesen, mit Meinungen, mit meiner Haltung. Und wenn ich da Widerstand erfahren habe, habe ich die Leute weggewunken, habe gesagt, nee, ihr liegt einfach falsch, ihr müsst es verstehen. Ja. Und da konnte man mir mit Argumenten kommen, noch und nöcher, die habe ich alle nicht geglaubt, weil das waren ja Argumente, die von der Obrigkeit gekommen sind. Ja. Das heißt, wenn mir jemand mit Argumenten damals gekommen ist, war meine Meinung, also entweder du bist manipuliert von denen, Grund mehr, dich noch auf meine Seite zu holen, oder du hast einfach gar keine Ahnung, du bist einfach doof und schläfst. Ja. Und so hatte ich halt immer recht.
Andreas geht es prima. Mit seinem Studium läuft es gut. In seinem missionarischen Aktivismus sieht er sich als Teil einer privilegierten Elite. Aber es tut sich auch eine andere Seite auf. Eine negative, zersetzende. Andreas gerät zunehmend in einen Sog von Ängsten. Er hat ja eine Art von Verfolgungsängsten, sieht geheime Mächte am Werk, die ihn im Visier haben. Irgendwann, rund 2010, kommt es zu einer Situation bei einer Geburtstagsfeier, wo er abends mit Freunden unterwegs ist.
Da bin ich dann, weil wir ein bisschen laut waren, bin ich in Kontakt mit der Polizei gekommen. Jedenfalls wurde ich dann festgenommen und eine Nacht in die Zelle gesteckt. Und das hat mich natürlich total empört, weil ich mir überhaupt keiner Schuld bewusst war, nur weil wir ein bisschen laut waren. Da waren noch andere laut, so, ne?
Andreas ist so empört, dass er am nächsten Tag Polizeigesetze recherchiert, um herauszufinden, ob und wie er sich wehren kann. Er reicht dann schließlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein, wegen Willkürlichkeit und unangemessener Behandlung.
Dann kam auch kurz darauf ein Brief vom Polizeipräsidium zurück. Ich möge doch bitte für den Vorgang meine weitere Kontaktdaten hinterlegen und andere bitte meine Handynummer. Dann könnte der Vorgang weiter bearbeitet werden. Und das ist der Punkt, wo ich natürlich sofort zusammengezuckt bin. Oh, die wollen meine Handynummer, die wollen mich ausspionieren, die wollen, die orten mich und jetzt bin ich dran und so, weißt du? Ich habe insgesamt gegenüber allen Obrigkeiten ein extremes Misstrauen entwickelt. Ich habe niemandem mehr geglaubt. Niemandem mehr.
Es bleibt nicht bei Ängsten, Misstrauen und einem zunehmend negativen Blick auf die Welt. Andreas gerät auch immer mehr in Konflikte mit seinen Freunden und Kommilitonen.
Es gab Diskussionsabende, ich erinnere mich, in meinem Studium, wo ich wirklich laut wurde, wo ich wirklich vehement meine Position verteidigen wollte, bis ich dann doch irgendwann einfach entnervt den Raum verlassen habe. Und da haben die Leute sich auch gedacht, was ist denn mit dem los? Der spinnt doch. Und weil die mich abgelehnt haben, habe ich die dann auch abgelehnt. Und dann hat man sich halt eben gegenseitig abgelehnt.
Immer mehr Menschen wenden sich von Andreas ab und meiden den Kontakt mit ihm. Also ich hatte in unserem Gespräch den Eindruck, dass ihn das damals aber wohl gar nicht so sehr gestört hat. Denn die Leute waren für ihn ja Schlafschafe, auf deren Kontakt er also auch verzichten konnte. Mhm. Allerdings blieben ein guter Freund und eine Freundin an seiner Seite. Wenn Andreas mal wieder mit seinen abstrusen Geschichten ankommt, versuchen die beiden vorsichtig dagegen zu halten.
Da habe ich über Chemtrails philosophiert, wollte ich schon sagen, erzählt und debattiert. Und der Freund, der hatte Erdkunde-Leistungskurs und hat mir erklärt, wie das mit den Kondensstreifen da oben funktioniert. Dass es bei bestimmten Wettersituationen und atmosphärischen Dichteverhältnissen mal stehen bleibt und mal eben nicht. Das habe ich ihm aber erst nicht geglaubt. Ja, aber wir sind dann in Frieden aus diesem Gespräch raus und habe gedacht, Mensch, ja, ich mag den doch. Und ach, der hatte die Argumente. Habe ich mir das auch mal ein bisschen angeguckt. Und ja, also rein so aus geophysikalischer Sicht waren an seinen Argumenten ja auch was dran. War ja jetzt nicht so ganz von der Hand zu weisen. Der hat eben mit seiner Art, mit seiner ruhigen Art, ohne sich in Details zu verlieren, mich mal zum Nachdenken gebracht.
Abgefahren, dass das so möglich war. Also dann wirklich die besseren Argumente irgendwie zählen.
Ja, aber das Kuriose ist eben, dass das jetzt nicht dazu führt, dass jetzt
das große Ganze hinterfragt wird.
Eben. Also in den Jahren seiner Verschwörer-Hochzeit, das mal so zu nennen, kommt es ja immer wieder mal zu solchen Momenten. Er stößt eines Tages zum Beispiel mal im Internet auf die Seiten der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die GWUP. Die befassen sich mit Verschwörungstheorien, aber auch mit Esoterik oder Parawissenschaften. Und da sind eben Wissenschaftler und wissenschaftlich Interessierte, die sich da äußern und ja, sich dazu veröffentlichen. Und da ist es eben auch so, dass einige Ausführungen auf den Seiten ihn durchaus zum Nachdenken bringen und weil sie ihm eben plausibel erscheinen. Oder es gibt Gespräche mit anderen Menschen, wo er so im Verlauf des Gesprächs denkt, vielleicht haben die ja doch auch mal recht. Also muss ich immer alles krass ablehnen? So Momente hat er schon immer wieder. Aber ja, es führt eben nicht dazu, dass er auf einen Schlag erkennen würde, hey, das ist ja alles irrig, was ich denke. Wenn man jetzt meine Verwandte jetzt, von der ich dich eingangs erwähnt habe, erkennen würde, na, vielleicht gibt es ja doch keine außerirdische Reptiloide, dann würde man ja denken, dass das ganze Weltbild zusammenstürzt. Aber in der Praxis ist das offenbar nicht so. Und Andreas versucht das mit einem Vergleich zu erläutern.
Sagen wir mal jetzt rein hypothetisch, du bist ein totaler Verfechter von Demokratie, glaubst total an Demokratie, würdest alles dafür tun. Die Hälfte der Welt lehnt Demokratie aber ab. Jetzt kommen diese Leute zu dir und erzählen dir alles Mögliche, warum Demokratie schlecht ist. Fängst du jetzt an zu zweifeln deswegen an Demokratie? Will ich vielleicht aus der Demokratie aussteigen? Nein, tust du nicht, weil du das für richtig hältst, ne? Weil du daran glaubst.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein gutes Bild.
Aber schwer vorstellbar, wenn man nicht selbst in dieser Welt ist,
definitiv,
oder?
Definitiv, ja. Aber man bekommt so eine Idee, wie fest so ein Gedankengebäude dann sein muss zu so einem Zeitpunkt, ja.
Naja, also Andreas Loslösung aus der Welt der Verschwörungen, die geht also wirklich so über Jahre und ganz langsam vonstatten. Und ja, es ist dann so, dass er gar nicht so die eine Auseinandersetzung damit sucht, sondern es schleicht sich so ein bisschen aus und es kommen andere Dinge im Leben, die wichtiger sind. So hat er mir das beschrieben. Dann gibt es aber 2015. Andreas hat sein Studium inzwischen abgeschlossen und hat eine Arbeit in einem Planungsbüro angefangen. Dann kommt es dann doch zu einer Situation, die jetzt für ihn viel ändert.
Ein damaliger Freund von mir, der hatte eigentlich gar nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, war trotzdem ein guter Freund, er hat das alles akzeptiert, was ich da so laber. Der war eigentlich nur so daran interessiert, es nennt sich Prepper-Szene, also Preparation, Prepper. Das sind die Leute, die sich so auf Katastrophenfälle vorbereiten und dann so Fluchtrucksäcke haben und sowas alles.
Dieser Freund hatte jemanden aus der Prepper-Szene kennengelernt und der lud zu einem Treffen ein bei sich zu Hause. Es kamen da einige Leute, Andreas kannte überhaupt keinen von denen, es wurde gegrillt.
Und stellte sich irgendwie so langsam heraus, dass irgendwie so eine Art Rekrutierungsveranstaltung sein sollte. Da ging es auch um Waffen und all so ein Kram, ja. Der sich darauf vorbereiten wollte, hier irgendwann gegen den Staat richtig aktiv zu werden, ne? Und dann vorbereitet zu sein mit seinem schönen 1000 Liter Wasserkanister, um dann da 3 Monate in seinem Zuhause zu überleben, so wenn er sich gegen den bösen Staat so verteidigen will. Hab zu meinem Freund dann gesagt, was war das hier gerade? Wo waren wir hier gerade? Ich dachte, es ging hier nur so ein bisschen um Krisenvorsorge, aber jetzt geht's hier schon so Richtung Anti-Staatsgeschichten und so, ne? Ich dachte so, Alter, zu so einer Gruppe von Leuten will ich nicht gehören.
Erst hinterher versteht Andreas, dass der Gastgeber jemand aus der Reichsbürgerszene war. Also Menschen, die Existenz des deutschen Staates leugnen und ihn teilweise auch unterwandern oder abschaffen wollen. Für Andreas ist damit eine Grenze überschritten.
Also ich fand halt den Lösungsweg absolut falsch und überhaupt nicht richtig, weil ich bin überhaupt nie gegen das System so gewesen, wie es existiert. Sondern ich wollte ja eigentlich nur spezielle Wahrheiten aufdecken. Mehr wollte ich nicht. Die wollten aber deutlich mehr. Aber bei Gewalt und so hört es dann einfach bei mir auf.
Peter, ich muss ganz ehrlich sagen, so bis hierher habe ich das alles sehr, sehr gut nachvollziehen können. Aber ich finde das also nach gerade verrückt, dass er so schnell dann auch wirklich auf so grundsätzliche Weise skeptisch wird und diese Begegnung offenbar alles an das, an was er vorher geglaubt hat, in Frage stellt. Weil dieses Szenario, dass da große Mächte am Werke sind und er möglicherweise eine ganz, ganz andere Wahrheit hinter der vermeintlichen Wahrheit gesehen hat. Also wie kann das von jetzt auf gleich so zusammenklappen? Das leuchtet mir nicht ein.
Naja, so ganz von hier auf jetzt war es eben nicht. Wie ich beschrieben habe, war das schon, es gab ja über die Jahre immer wieder Momente des Zweifelns. Es war zum Beispiel auch in der Chatgruppe, wo er das erste Mal Leute gefunden hat, mit denen er sich ausgetauscht hat. Die hat er nach ein paar Monaten verlassen, weil es da auch mehrere Leute gab, die eben von Gewalt geredet haben und den Staat umstürzen wollten. Und da, also das ist ja schon Jahre vor seinem Ausstieg, da hat er eben auch schon gemerkt, hey, das geht mir echt zu weit. Also ja, natürlich, man muss aufklären, aber eher im Sinne von, wir müssen die Mehrheit aufklären, dass die Schlafschafe wach werden und dass wir was dran ändern, aber eben nicht jetzt mit Gewalt. So, das war immer etwas, was er abgelehnt hat. Und das kam eben bei diesen Preppern. Und zu diesem Zeitpunkt hatte er eben eh schon so seine argen Zweifel, ob das denn alles so stimmt. Und so für ihn war das so, ey, das ist mir alles so negativ und so Gewalt, das kann doch nicht die Lösung sein so für die Welt. Und das war dann so ein bisschen, sagen wir mal, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte.
Wenn wir auf diese Szene schauen, dann glaube ich, ist das Ganze so ein bisschen ja auch durchaus eskaliert mit Corona. Wie hat sich Andreas an der Stelle positioniert?
Ja, als die Corona-Pandemie ausbricht, war für Andreas eigentlich gleich klar. Also mit den Leuten, die jetzt so gegen die staatlichen Maßnahmen polarisieren und eben auch mit allen möglichen Geschichten und Verschwörungserzählungen kamen, damit hat ihn überhaupt nichts verbunden.
Ich habe nur noch gedacht, was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit. Ich habe mich auch mit dem Thema gar nicht beschäftigt. Ja, ich will da auch, das will ich nicht. Ich will mich dann in solche Sachen nicht mehr einlesen. Ich weiß, welche Psychologie dahinter steht. So ein Denken ist brandgefährlich. Brandgefährlich.
Ja, irre. Geläutert. Verrückt. Und ist er jetzt denn als jemand unterwegs, der andere möglicherweise auch davon abbringen will, dieser Art von Gedankengerüst anzuhängen?
Naja, der Umstand, dass er jetzt zugesagt hat, an diesem Radiostück mitzuwirken, ist schon auch so ein Ansinnen von ihm, ein Wunsch von ihm, dass er damit vielleicht dazu beitragen kann, dass auch andere Menschen vielleicht sich hinterfragen, ob sie vielleicht auch auf dem Holzweg sind. Also ja, das ist schon so seine Motivation. Und er möchte aber auch schon auch für mehr Verständnis sorgen im Umgang mit Verschwörungsgläubigen. Also so ein bisschen beides.
Ich finde, wir reden zu wenig darüber, wie es den Leuten eigentlich damit geht. Wir zeigen alle mit dem Finger auf Verschwörungstheoretiker und sagen, ihr dummen Idioten. Aber das sind ganz normale Menschen aus allen Altersgruppen, aus allen Bildungsschichten und jeden kann es treffen. Und ich finde, vielleicht muss man auch einfach mal mit ein bisschen Verständnis mal auch um die Ecke kommen und sagen, hey, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Obwohl, lieber nicht helfen sagen, das klingt so. Aber was kann ich für dich tun? Ja? Oder wie können wir insgesamt diese Teile der Gesellschaft besser immunisieren gegen sowas? Oder wie können wir die da wieder rausholen? Oder, müssen wir einfach mal drüber reden, oder?
Okay, aber das heißt dann, im Umkehrschluss geholfen hätte ihm, früher da rauszukommen, wenn es auch viel mehr Menschen gegeben hätte, die sich mit ihm dann auf wirkliche Diskussionen über bestimmte Themen einlassen? Wäre das der Weg gewesen? Also ich meine, oft ist ja das Charakteristikum dieser Leute, dass sie wirklich so in ihrer eigenen Welt verhaftet sind, dass sich Diskussionen eigentlich gar nicht mehr ergeben, weil man sowieso schon diametral an verschiedenen Stellen steckt. Also anders gefragt, wie denn auf diese Menschen zugehen? Oder mir ist es noch nicht so richtig klar, wenn er für Verständnis wirbt.
Na gut, also jetzt sagen wir mal argumentieren, mit Fakten dagegen argumentieren, gegen Verschwörungstheorien oder Verschwörungsglauben, sagt man ja eigentlich, das macht eigentlich keinen Sinn. Also eigentlich alle Experten, die sich dazu äußern zu diesem Thema, die sagen, dass es nichts bringt.
Genau.
Was man eher machen sollte, ist, dass man auf jeden Fall nicht lehrerhaft und von oben herab auftritt so jemand gegenüber, aber vor allem, dass man keine Konflikte anfacht, sondern dass man versucht auf das Gegenüber, also in dem Fall ne, die Person, die an Verschwörungen glaubt, dass man versucht auf diese Person mit Verständnis und Empathie einzugehen. Also erstmal versuchen zu verstehen, warum denkst du das eigentlich? Und dann eben auch immer wieder so zu fragen oder so vorsichtig zu fragen, meinst du wirklich, dass das alles so sein kann, wie du glaubst? So, dass man so ein bisschen versucht, die Leute selbst vielleicht ins Zweifeln zu bringen. Also jedenfalls ist das etwas, was auch Andreas Erfahrung ist und was er eigentlich auch so empfiehlt.
Wenn du mit Verschwörungsgläubigen ins Gespräch kommst und es vielleicht sogar um eines ihrer Themen geht, ist meine Empfehlung, sanft dagegenhalten, aber aus deiner Perspektive argumentieren und in deiner Sicht bleiben, nicht auf die andere Sicht einlassen, also auf meine falsche Sicht, sag ich jetzt mal, und nicht zu sehr in Details gehen. Weil in Details kennen sich Verschwörungsgläubige unfassbar gut aus. Da sind die Besten da drin. Ja. Das ist meine Empfehlung.
Ja. Also bei Andreas war das ja jedenfalls, so benennt er das, der wichtigste Grund, warum er es geschafft hat, vom Holzweg wieder zurückzukommen, weil sich eben zwei Freunde nicht abgewandt haben. Mhm. Und über die Jahre immer wieder mal so, Mensch, Andreas, glaubst du wirklich, dass das so ist? Also guck mal, es gibt keinen Beleg. Oder kannst du das mal belegen? Also das war für ihn eben sehr wichtig.
Puh, also ich muss zugeben, das finde ich ist aber doch auch schon eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der sich auch mal versucht hat, mit Leuten so inhaltlich auseinanderzusetzen, die wirklich in einer anderen Welt unterwegs sind. Ich muss nochmal fragen, hat sich denn Andreas jetzt dann völlig ins Private zurückgezogen? Also ist der noch am Weltgeschehen überhaupt interessiert? Hat er nach dieser Lektion für sich entschieden, ich halte mich ganz raus aus großen staatspolitischen Fragen und Gebilden?
Andreas hat ja nach der Situation mit den Preppern, war für ihn das Thema total gegessen. Es war ihm so zutiefst peinlich, dass er jahrelang an so ein, ja, wie er dann fand, irgendwie Unsinn geglaubt hat. Und das war so schmerzhaft, dass er jahrelang sich tatsächlich zurückgezogen hat, was das sein Interesse für Politik und Weltgeschehen betraf. Und er hatte dann halt einen Job, er hatte eine Partnerin, spielte wieder mehr ja, Computerspiele, sagen wir mal, statt jetzt irgendwie in Verschwörungsgeschichten sich im Internet abzutauchen. Aber jetzt so seit ungefähr 1-2 Jahren beschäftigt er sich jetzt wieder politisch. Er ist da der Partei der Humanisten beigetreten. Das ist so eine Kleinstpartei, die jetzt dem rationalen, wissenschaftlichen Denken und Diskurs verbunden ist. Und da ist er jetzt ja relativ engagiert. Aber auf alle Fälle ist er bis heute sehr skeptisch geblieben. Also was alles, was jetzt so, sagen wir mal, alternativen Medien betrifft, ist er sehr skeptisch, aber auch gegenüber Leitmedien. Sobald er den Eindruck hat, dass die nicht differenziert und ausgewogen berichten, da ist er dann immer ganz schnell, dass er denkt, das glaube ich jetzt nicht so. Auf alle Fälle akzeptiert er aber die Grenzen seines Wissens mehr. Das ist auch so eine Erkenntnis, die er gezogen hat. Und er verliert sich jetzt nicht mehr endlos auf der Suche nach Antworten auf Fragen, die jetzt nicht so einfach zu beantworten sind.
Ich möchte einfach glücklich und frei leben. Und das geht am besten, wenn man rational und vernünftig denkt. Im Sinne von wissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen, wie sie einfach passieren. Und die Welt ist nun mal sehr, 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 sehr komplex. Niemand kann sie in Gänze begreifen. Und das muss man einfach akzeptieren. Und da auch einfach mal demütig sein, als Mensch zu sagen, ich kann nicht alles wissen und verstehen. Es ist zu komplex.
Peter, wenn du jetzt über deine Begegnung berichtest und wir ja von dir auch gehört haben, dass du dich selbst viel auch mit dieser ganzen Thematik der Verschwörungstheorien beschäftigt hast, weil eine nahe Verwandte da doch sehr affin ist. Ist es nicht aber auch möglich, dann jemanden wie Andreas dazu zu gewinnen, eben mit deiner nahen Verwandten zum Beispiel mal zu sprechen und die vielleicht dann einfach durch so eine Art Konfrontation auch daraus zu holen? Also hat jemand wie Andreas jetzt nicht vielleicht aber auch so einen missionarischen Geist und möchte da andere vielleicht auch da wegholen?
Nein, das ist jetzt natürlich ein sehr spannender Gedanke, der mir ehrlich gesagt bislang noch gar nicht gekommen ist.
Denn man, er weiß ja wahrscheinlich selber so gut um die eigenen Binnenlogiken dieses Denkens, dass man doch eigentlich denken könnte, er wäre prädestiniert, bei anderen diesen komischen, ja vielleicht, wir nennen es jetzt mal faulen Zauber, zu beenden.
Nur ist natürlich, wenn ich jetzt bei meiner Verwandten mit jemand ankäme, in dem Ansinnen, dass er sie jetzt doch bitte schön mal bekehren möge, das würde die ja natürlich auch gleich spitz kriegen und sie fragen, was will der denn eigentlich? Will der jetzt mir so, ne, das... Das müsste man dann vielleicht schon geschickt einfädeln.
Ja, wer weiß, vielleicht ist es einen Versuch wert, so oder so. Also ich danke dir jedenfalls sehr wirklich für diese spannende Geschichte. Peter Podjaworsek war bei uns hier bei Plus Eins. Und wenn Sie auch eine Geschichte haben, von der Sie denken, die müsste mal erzählt werden, dann schreiben Sie uns gern an plus1@deutschlandradio.de. Vielen Dank, Peter, dass du heute hier warst.
Danke sehr auch.
Und wenn Ihnen Plus Eins gefällt, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast sehr gerne, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App. In unserer anderen Podcast-Folge, da lernen Sie diesmal meinen Gast Christina Kramer kennen. Das ist eine Frau, die ihren gesamten Jahresurlaub aufspart, um in einer Art Zweitjob tätig zu werden im Sommer. Und zwar hat sie ein kleines Verkaufsmobil an einem Brandenburger See und ist damit an diesem See so eine Art soziale Institution.
Gerade da natürlich am See, da sind alle entspannt. Ich glaube, das ist auch ein Ort, wo man überraschend Begegnungen hat, die man so nicht einplant. Und ja, wo jeder auch die Zeit hat, einen kurzen Plausch zu führen, sich Spiele ausleihen kann, auch die Kinder, die da irgendwie zusammenkommen, das macht Spaß.
Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, Redaktion diesmal Anne-Sophie Schmidt, Studiotechnik Ralf Perz, Produktion Nikolas Hansen. Ich bin Gesa Ufer.